Willkommen zu Recenter News am 11. August 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Schwerpunktthema heute: Failure in Chief, George Washington und ja, die bedeutendste Republik oder Scheinrepublik in der Geschichte. Es gibt ja neben einer demokratischen Republik heutzutage im Westen, gibt es eigentlich nur noch eine Konkurrenzideologie, die halt größeren Rückhalt hat, ja, und das wäre der Sozialismus oder Marxismus, Leninismus. Ich meine, die ganzen rechten Systeme, das ist ja jetzt in, also richtig klassischen, harten rechten Systeme, das ist in Europa ja total verbrannt und es konkurrieren jetzt also im Prinzip die Demokratische Republik konkurriert mit dem Sozialismus. Und es ist unglaublich auffällig, dass halt die zwei wichtigsten Personen, die damit verbunden sind aus der Geschichte, also George Washington und Karl Marx, dass die eigentlich dadurch gekennzeichnet waren, dass sie weder wirklich mit Menschen umgehen konnten, noch mit Geld. Also wir basieren uns oder man bewirbt uns halt eben diese beiden Konzepte, wie jetzt Menschen zusammenleben sollen, also sowohl wirtschaftlich, wie wir da zusammenleben sollen und wie wir halt auch anders, abseits der Wirtschaft, irgendwie zusammenleben sollen. Aber diese beiden historischen Figuren, ja, konnten nicht wirklich mit Menschen umgehen und mit Geld. Das heißt, wir müssen diese Kunstfiguren trennen von den realen Figuren. Wir müssen halt die Realität aufarbeiten. Ja, und dürfen da keine heiligen Kühe scheuen. Wir dürfen da keinerlei wichtigen Dinge verpassen in der Vergangenheit. Also das Wichtigste, was man sich merken muss, ist Politikwissenschaft. Politikwissenschaft ist nichts wert ohne Geschichtsforschung und Geschichtsforschung ist nichts wert ohne das Verständnis von Geheimdiensten. Das hängt alles so zusammen. Wenn du also nicht in der Lage bist, die Geschichte richtig zu rekonstruieren, also vor allem die vergangenen Geheimoperationen, Geheimnetzwerke, wenn du die Personen nicht richtig einschätzt, dann wirst du natürlich gravierende Fehler machen, politisch. Das heißt, du hast dann eine Fantasievorstellung von der Geschichte und dementsprechend hast du auch eine Fantasievorstellung, wie der Mensch an sich irgendwie ist, wie Gruppen irgendwie sind und wie sie zusammenwirken und wie eine funktionierende Gesellschaft auszuschauen hat. Also da werden ja immer irgendwelche Luftschlösser hier entworfen in den Köpfen, also linke Intellektuelle oder auch also Mainstream-Intellektuelle, die halt sagen, ja, eines Tages ist die Demokratische Republik dann halt irgendwie so eine Art Wunderland. Ja, wissen natürlich nicht genau, wie man in dieses Wunderland reinkommen soll und so weiter und so fort. Ja, aber man kann da jetzt nicht irgend so eine Fantasie schaffen, erneut eine Fantasie schaffen und die in die Zukunft verlegen. Wenn man halt alles basiert auf Fantasien, die dann irgendwann irgendwo in der Vergangenheit liegen. Also irgendwo müssen wir uns mit der Realität hier arrangieren. Und für mich war halt vor zig Jahren schon, die Demokratische Republik natürlich das führende Konzept. Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, wie veraltet es ist, wie es halt modernisiert werden muss, was da alles dazukommen muss, wie stark die Bürger halt Geheimdienstwesen beherrschen müssen, weil ansonsten du halt keine Herrschaft des Rechts haben kannst, also keine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben kannst. Ich meine, es ist so ungefähr, wenn du sagen würdest, du erlaubst Profisport und hast keine richtigen Dopingkontrollen oder du machst wirklich nur selektiv irgendwie Dopingkontrollen und die einen sind natürlich dann wie die Übermenschen und super erfolgreich und die anderen sind auf Kreisliga-Niveau. Also das kapiert man ja, das heißt, in unserer heutigen Welt, ja, man muss halt diese Schummelei unterbinden und Geheimdienstmethoden sind eben, je nachdem, wie man sie einsetzt, ja, sind das halt eben die Schummelmethoden an sich. Also, und es ist halt so, wenn du jetzt keinerlei Interesse hast an Sozialismus, wenn du keinerlei Interesse hast an irgendwelchen anderen diktatorischen Systemen, wenn du in Ruhe gelassen werden willst, wenn du Freiheit willst, individuelle Verantwortung haben willst, ja, dann wirst du eben verlockt, hier teilzunehmen an dem George-Washington-Kult. Ja, der ganze Pantheon aus den amerikanischen Gründervätern, also ja, es ist dann Washington und Ben Franklin und Thomas Jefferson und viele andere. Das ist wie so eine eigene Religion, das ist so der Staatskult der United States. Das wird halt dann ein bisschen unterschiedlich gefahren. Also manche, die versuchen das halt so darzustellen, als sei das halt am Anfang wie so ein Wunderland gewesen und dieses Wunderland Amerika sei dann halt unterwandert worden von den bösen Kräften, halt so ein paar kleine Bankerfamilien aus Europa, so diese typischen Verschwörungsmythen. Ja, so als wären die Amerikaner halt total blöd gewesen, ja, und hätten überhaupt gar nichts verstanden von Spionage und so. Und dann wurden halt verschiedenste Legenden dazu halt eben dann gesponnen über die ersten zwei Zentralbanken in Amerika und so. Das heißt, viele berühren sich gar nicht mehr mit der Geschichte, sondern wirklich nur noch mit Fantasie. Auch jetzt so Mainline-Leute. Es gibt ja einige, die betrachten die Vergangenheit sehr oberflächlich. Das heißt, sie wissen bloß so ein paar grobe Dinge, ja, und ansonsten wissen sie eigentlich gar nichts, weil sie denken, sie müssen da gar nicht näher nachgucken. Ja, wen interessiert es denn? Die Schlacht von so und so und Fort Le irgendwas und Ticonderoga und Benedict Arnold, who cares? Ja? Das heißt, da denken, das ist einfach unnützes Wissen, da gibt es nichts mehr zu holen, also reicht es hier, so ein oberflächliches Verständnis zu haben. Ja, und so wird halt dann so eine heilige Kuh draus gemacht, um halt wie üblich etwas in der Vergangenheit zu verbergen. Und erst wenn du halt in der Lage bist, diese heiligen Kühe zu schlachten, dann kommst du wirklich der Realität näher und du kannst anfangen, ja, das heißt mit anderen Bürgern zusammen wirklich was zu erreichen. Und wir machen natürlich seit einigen Jahren Hackfleisch aus diesen heiligen Kühen, sehr erfolgreich hier. Glaube, es gibt jetzt keine große heilige Kuh mehr, die so noch existiert. Wir hatten ja schon mal George Washington angeguckt, wir hatten ja schon mal die amerikanische Unabhängigkeit angeguckt, ja, was für ein Fake das letztendlich war. Also wo dann halt die Anglos unter sich blieben, wo halt Britannien hier ganz eng blieb eigentlich an den United States. Niemand sollte das ahnen, schon gar nicht die Franzosen. Die Franzosen zogen sich ja dann zurück aus Amerika und so. Ich hatte schon mal darauf hingewiesen, ja, wie korrupt halt eben die Vereinigten Staaten von Anfang an waren. Ja, das ist etwas, was normalerweise Linke auch eher ansprechen, weil sie dann halt damit punkten wollen, aber sie pushen halt dann ihre Märchen und ihre Mythen und wollen halt ihre heiligen Kühe nicht anfassen. Man lernt da unglaublich viel draus, also wie halt Imperien funktionieren, wie man da rebellieren kann, wie man nicht rebellieren kann. Also gerade das Beispiel von Napoleon war halt sehr, sehr deutlich, was ich auch genau erkläre. Hier in meinem neuen Projekt Handbuch der legitimen Macht. Also Napoleon kam aus einfachen Verhältnissen. Napoleon wurde der beste General Europas, hat dann super große Schlachten, also die größten Schlachten da gekämpft. Musste dann viel zu viele Aufgaben übernehmen und so und konnte durch Intelligenz punkten, durch Disziplin und durch seine Lesebereitschaft punkten. Ja, und was ihm halt gefehlt hat, waren diese Familienbeziehungen und das Geheimdienst-Know-how, also da war er nicht gut genug. Ja, kannst du genau ablesen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn man jetzt eben Napoleon vergleicht mit George Washington, ja, dann werden auch unglaublich große Unterschiede halt eben deutlich. Das heißt, die Leute haben sich geweigert, bis zum heutigen Tage abzuklopfen, war George Washington eingewickelt in irgendwelche Geheimdienstnetzwerke, die ihn halt kontrollierten. Was ist mit Karl Marx? War Karl Marx irgendjemandes Agent? Lenin, ja. Also die wichtigen Fragen, wir verlassen uns da jetzt, oder bei irgendwelchen ideologischen Gelaber sollen wir uns darauf verlassen, hier auf diese Geschichtserzählung, und wir sollen da gar nicht nachgucken, was da eigentlich wirklich gelaufen ist. Also George Washington wird bis heute glorifiziert, weil er nie im großen Stil verloren hatte. Er gilt immer so als stoisch und so, also er wirkt wie so eine Statue oder Wachsfigur. War eigentlich eine sehr, sehr emotionale Person. Ja. Sehr gierig, sehr hintertrieben und alles andere als das, was man so später von ihm so wahrgenommen hat. Hat halt immer seinen innersten Kreis abgeschottet, also niemand sollte da möglichst reinschauen können. Und sein Urgroßvater Lawrence Washington, der hatte schon zwei Abschlüsse an Oxford und arbeitet auch in Oxford. Der Sohn John reiste in die US-Kolonie nach Virginia, erlebte dann einen steilen Aufstieg. Die Indianer nannten ihn den Dorfzerstörer. Heiratete Ann Pope, bekam dann mehrere hundert Acres Land und so. Er nutzte auch Migranten als Arbeitskräfte, die dann ihre Schulden abarbeiten mussten, also entweder weil sie in der Heimat halt im Knast waren oder weil sie kein Geld hatten für die Überfahrt. Also völlige Ausbeutung und so. Und das war der Ursprung gewesen von Mount Vernon, also der geheiligte Boden da von George Washington irgendwann später. Und es ging halt so in den Kolonien zu. Ja? Das heißt, es war reine Ausbeutung, zunächst unter King George II. Und dann King George III. Alles Britische war das Vorbild. Das heißt, Sklaverei spielte eine große Rolle und generell einfach so diese strikte Trennung. Das heißt, die Oberschicht musste unter sich bleiben, musste halt die gewöhnlichen Leute ausbeuten, so krass wie es halt irgendwie ging. Und es mussten halt immer wieder neue Leute rekrutiert werden hier in den Kolonies, weil es gab einfach zu viele Krankheiten und selbst etablierte Familien konnten Pech haben. Ja, auch wenn die seit Generationen halt treu waren der britischen Krone. Das heißt, die konnten dann plötzlich wegsterben und die Kinder starben und die Erwachsenen starben. Also musstest du immer wieder neue Leute auch hochziehen. Ja, und die Washingtons waren halt eben so eine Familie, die da hochgezogen wurde. Ja, das heißt, viel mächtiger und wichtiger waren damals die Fairfaxes. Ja, und die Fairfaxes hatten einen ganz anderen Status und die Washingtons waren da assoziiert mit den Fairfaxes. Ja, das heißt, der Bruder von George Washington, dann George selber und so. Und der alte Colonel Fairfax, einer der mächtigsten Leute, der alte Colonel Fairfax sah Potenzial in dem jungen George, nahm ihn auf die Jagd mit, förderte ihn. George schrieb, dass er vielfältige Verpflichtungen gegenüber den Fairfaxes und insbesondere gegenüber dem alten Colonel habe. Also, das heißt, wenn du gefördert wurdest, musstest du auch natürlich dann das bezahlen mit Loyalität. Eiserne Loyalität. Du wurdest auch überwacht, ob du halt loyal genug bist, wirklich. Und du musstest auch andere Leute überwachen, ob die loyal genug sind. Also, das wird halt auch in der wichtigsten Biografie zu George Washington, ja, die ausführlichste Biografie, anerkannteste Biografie mit den meisten Quellen. Also wurden alle Archive abgeklappert, ja, das heißt, ich muss das nicht selber nochmal machen. Da wird halt super stark darauf hingedeutet in dieser führenden Biografie, dass einfach dass George Washington halt sehr früh halt auch Spionage betrieben hatte. Ja, und dass das halt so sein erstes Ding war, was er gelernt hat. Ja, und die wichtigste Biografie stellt eigentlich ein sehr vernichtendes Zeugnis aus. Das wird so eigentlich gar nicht wahrgenommen, weil es sind immer wieder auch nette Sätze dazwischen, aber eigentlich auf jeder Seite wird hier George Washington komplett in die Pfanne gehauen. Also das heißt, nicht nur ich habe jetzt eine negative Meinung oder sehr negative Meinung von George Washington, sondern auch der Autor der wichtigsten Biografie. Der Autor vermutet auch die ganze Zeit über Spionage und noch mehr Spionage, aber er macht halt eben hier und da Andeutungen, das ist jetzt nicht so sein Schwerpunkt oder halt eben so sein Fachgebiet. Also geht er da nicht unbedingt so viel näher drauf ein, aber es ist klar, in der wichtigsten Biografie wird die gesamte American Revolution eigentlich in Frage gestellt. Ja, also wie das funktionieren konnte überhaupt. Also Washington hatte viel zu wenig Erfahrung, die Rebellen hatten eigentlich gar nicht das Geld, die Ausrüstung und es wird immer wieder darauf hingewiesen, was ich ja auch separat gemacht hatte, vor Jahren schon, in Band 1 meiner Buchreihe, ich hatte darauf hingewiesen, die Briten hatten mehrere Gelegenheiten, richtig gute Gelegenheiten, um George Washington fertig zu machen. Ja, Washington und dessen Armee richtig platt zu machen. Neue Leute installieren und die Kolonien halt weiterzuführen. Wenn du ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kannst, ja, bei dieser anerkanntesten Biografie, ja, ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, hier genau zu sein, das ist. Hier, Ron Chernow, Washington Alive. Ja, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, dann merkt man, was der Autor hier vermutet. Also, ja, eigentlich sollte ja George Washington eine Militärkarriere machen, ja, unter der Führung oder halt unter der Aufsicht der Fairfaxes. Aber George Washingtons super strenge Mutter war dagegen. Stattdessen verschaffte man ihm halt den Platz, den Posten eines Landvermessers. Du warst halt viel draußen, waren halt teilweise schwierige Ritte, die du da machen musst. Aber es war jetzt halt nicht ganz so gefährlich in der Militärkarriere. Und als Landvermesser, es wird halt sehr, sehr schnell sehr klar, als Landvermesser war George Washington auch schon eine Art Spion für die Fairfaxes oder all die Netzwerke, die damals so existierten, ja, von denen wir nichts wissen sollen. Das heißt, es gibt Überlieferungen hier mit Originaldokumenten, die zitiert werden. Da heißt es dann, George Washington hatte ein Informantennetz bei diversen Indianerstämmen. Man hat auch bestimmte Franzosen bezahlt, um so zu spitzeln. Also das heißt, so diese absoluten Basics, ja, das, diese Spionage-Basics, das war so George Washingtons Auftrag. Und ja, und dann prallten halt die Briten und die Franzosen aufeinander da in Amerika. Und es gab dann halt so einen kleinen Trupp mit George Washington, die sollten halt eine Botschaft übermitteln an die ja, so eine Botschaft übermitteln an die Franzosen. Und ja, das heißt, Washington hatte seine Entourage, ging zu den Franzosen, nahm die Antwort von den Franzosen mit, berichtete erst den Fairfaxes und dann eigentlich dem Bürokrat Dinwiddie. Also da merkt man, wer eigentlich wirklich hier die Kontrolle hatte. Und Washingtons ausführlicher Bericht erregte dann Aufsehen im britischen Empire. Also er bekam halt hier diese große Aufmerksamkeit. Es kam dann zum Krieg zwischen den Großmächten und Washington hatte erstmal die bescheidene Aufgabe, 100 ärmliche Milizleute auszubilden. Und Washington hatte halt immer ein Geldproblem. Also er hatte immer irgendwie 5-mal so viel ausgegeben, wie er irgendwie hatte. Immer gemeckert, er will mehr hier und er will mehr da. Und Washington kreiste mit seinen Männern und Indianern ein kleines französisches Lager ein. In so einer Blitzaktion wurden da die Leute massakriert. Und Joseph Coulon de Villiers, der Sieur de Jumonville, war unter den Toten. Und der hatte eine diplomatische Botschaft an die Briten. Also, ja. Und diese Aktion wurde halt dann unterschiedlich bewertet. Also viele hielten halt im britischen Empire, viele hielten Washington für zu übereilig. Und das war eigentlich eine ziemlich dumme Nummer. Sogar King George II machte einen Kommentar über den arroganten jungen George Washington. Und die Adligen hielten wenig von den Kolonialleuten, deswegen gab es auch eine sehr starke verdeckte Überwachung. Startete dann der Siebenjährige Krieg. Das war eine sehr, sehr große Aktion an vielen Schauplätzen. Und Sir Horace Walpole in London sagte, ein junger Hinterwäldler aus Virginia habe die Welt in Flammen gesteckt. War vielleicht sogar so beabsichtigt. Die Franzosen, die Franzosen wollten halt Rache. Der Bruder des getöteten Villiers wollte Rache und Fort Necessity von Washington war halt ein ziemlich mieser Standort, sehr schlecht, also schlecht gewählt und es gab dann eine klare Niederlage hier. Und in der Kapitulationsurkunde, da unterschrieben dann halt Washington und seine Leute halt eben den Text, sie hätten eigentlich vorher ein Attentat gemacht auf den einen Villiers. War ein Propagandasieg für die Franzosen und ja, war halt super peinlich für die Briten. Man hat dann versucht, hinterher noch zurechtzubiegen. Also der Hauptverantwortliche war ja Dinwiddie und man hat es dann so hingebatzt, irgendwie, dass Washington da noch irgendwie ein bisschen besser aussah bei der Sache. Ja, also das heißt, Washington war überambitioniert, hatte ein ganz unrealistisches Anspruchsdenken, also er hatte keinerlei nennenswerte Fähigkeiten, hat immer seinen Luxus vergrößert und so. Und nachdem er halt immer wieder scheiterte im Militär, dann ging er in die Politik. Er hat eigentlich immer Wahlen gefälscht. Das war so üblich leider in den Kolonies, aber er war halt der beste Fälscher, beste Wahlmanipulator. 40% der Menschen in Virginia waren Sklaven. Ja, und und dann gab es halt dann die neuen Steuern hier gegen die Kolonies, weil die Briten halt so einen großen Krieg geführt hatten gegen die Franzosen. Und dann kamen halt so diese Figuren, ja, neben Washington halt eben Thomas Jefferson und andere und machten dann so Gemecker, so Protest gegen die neuen Steuern und so. Washington hatte trotzdem sehr gute Kontakte zum Royal Governor John Murray, den Earl of Dunmore. 3000 britische Soldaten waren gelandet, nach diesem Scharmützel da in Boston, ja, Tea Party und so. Und die Rebellen saßen dann in der Raleigh-Taverne und plotteten, als hätten sie irgendeine Chance. Ne? Also das heißt, Washington verriet sogar den Fairfaxes seine Absichten und so. Das heißt, die britische Spionage hätte sofort rausgefunden, wer da eigentlich eine Rebellion plante. Es gab einen Haftbefehl gegen die Rädelsführer und so weiter. Paul Revere machte seinen berühmten Ritt. Britische Truppen in Lexington erschossen ein paar Rebellen, zogen dann nach Concord weiter und so. Washington musste dann erstmal ein paar Militärbücher lesen, weil er sonst eigentlich keine Ahnung hatte. Das heißt, die kleinen Schlachten damals in den Wäldern, das war nicht vergleichbar. Also wenn wir gesehen haben, was in Europa und anderswo so gekämpft wurde, das waren ganz andere Dimensionen. Also viel erforderte viel mehr Wissen. Der Second Continental Congress, da hatte erstmal überhaupt keine richtige Meinung dazu, ob man überhaupt richtige Unabhängigkeit wollte. Man wollte halt erstmal so ein bisschen defensiv bleiben und bessere Bedingungen raushandeln von den Briten. Und dann landeten die britischen Generäle John Burgoyne, Henry Clinton und William Howe. Die Rebellen kannten nicht einmal die tatsächliche britische Führungsstruktur, also die waren dann geblendet von dem britischen Scheinparlament. Dachten irgendwie, der König sei vielleicht eher noch auf ihrer Seite, aber die Minister und die Politiker nicht in Britannien und so, also völliger Quatsch. Sogar John Adams lästerte, dass Washington damals hauptsächlich das Aussehen hatte, sein stoisches Benehmen, er hatte Geld und Ruf, ansonsten hatte der keinerlei Qualifikationen. General Horatio Gates und Charles Lee waren in vielen Bereichen viel besser qualifiziert für die Führungsrolle. Washington hat sich ja immer nur in Szene setzen können. Ja, das heißt, die Briten hatten kurzfristig 12.000 Mann, Washington wollte irgendwie 18.000 Mann aufstellen, aber man hatte ja eigentlich keine Gewehre, kein Schießpulver, kein Geld, keine Kriegsmarine. Die Rebellen hatten eigentlich gar nichts. Die Lager der Rebellen waren Slums. Ja, das heißt, man hat sich dann geirrt, wie viel Schießpulver man hatte. Es waren nicht 308 Fässer, sondern nur 36. Also das Ganze war so lächerlich. Es war halt an der Spitze eine Inszenierung. Ja. Die hatten kein Geld, um die Soldaten zu bezahlen. Das musste den Briten auch alles bekannt gewesen sein. Die Briten konnten halt die Rebellen sehr gut einschätzen, aber umgekehrt konnten die Rebellen die Briten nicht einschätzen. Also, und die Rebellen mussten ja Leute unter Vertrag nehmen. Die mussten Leute bezahlen und irgendwann liefen die Verträge aus, dann hätten die Soldaten ja gehen können. King George III., King George III. Heuerte dann 17.000 Deutsche an, genauer gesagt Hessen, schickte die auch noch da nach Amerika. Die Briten hatten mit den hessischen Söldnern zusammen 30.000 Mann. Washington hatte weniger als 9.000, von denen 2.000 Leute krank waren. Und dann kamen 110 britische Kriegsschiffe und Transportschiffe. General Howe hätte den Sack zumachen können, weigerte sich aber und also man hätte die Entscheidung da schon holen können, ja. Das ist klar. Für Washington kämpft, also die Truppe von Washington war der größte Witz, also da kämpften irgendwelche 60-Jährigen, irgendwelche 14-Jährige, total verarmte Leute, ein Haufen Afrikaner. Briten waren super professionell und für Washington gab es erstmal nur ein Desaster nach dem anderen. Ja, und General Howe hätte dann immer weiter vorstoßen können, Sack zumachen können, aber er gab den gegenteiligen Befehl. Ja, und Washingtons Streitkräfteverbände, die konnten eigentlich sehr schnell zusammenbrechen. Also ohne Essen, ohne Bezahlung, ohne alles, ja, dann verpuffen dir deine paar tausend Mann, die du hast. Da ist dann nichts mehr da. Und das war's dann. General Howe von den Briten blies nicht zur Verfolgung der Rebellen. Das wiederholte sich dann mehrmals. General Howe musste sich später ja rechtfertigen vor dem britischen Parlament und sagte dann, ja, es gab gewisse politische Gründe für diese Entscheidungen da. Damals. Die Briten zermalmten Washingtons Truppen, jener soll geweint haben wie ein Kind, laut mehreren Zeugen. Also es kann auch sein, dass Washington nie so ganz groß eingeweiht war in die Aktion, dass halt eben dann die anderen bedeutender waren bei dieser großen Inszenierung. Man schanzte halt eben dann den Rebellen ein paar Siege zu. Also es war jetzt von der Größenordnung her alles so überschaubar. Das heißt, diese Inszenierung für die Briten war jetzt nicht so teuer und jetzt auch nicht wirklich so riskant. Ja, es wäre riskanter gewesen, das nicht zu machen und sich dann so generell mit den Franzosen anzulegen, die halt viel größere Gebiete hatten noch in Amerika. Ja, dann kam der Marquis de Lafayette zur Hilfe, ja, und half den Rebellen. Der hatte Verbindungen zu Frankreichs Adel, hatte eine Schule in Versailles besucht, lernte die Enkel des Königs kennen und so. heiratete hoch, die Heiratsurkunde wurde unterzeichnet von König Louis dem 15. Und dann 1777, im Alter von nur 19 Jahren, hätte sich königlichen Befehl widersetzt, sei nach Amerika gesegelt und hatte ein Empfehlungsschreiben von Benjamin Franklin. Und Benjamin Franklin war fast garantiert ein britischer Agent. Ich meine, es ist bekannt, dass Ben Franklins Umfeld infiltriert war von der britischen Spionage. Ja. Also. Das heißt, der einzige große Sieg war eigentlich Saratoga. Horatio Gates besiegte General Burgoyne bei Saratoga, nahm 5000 Mann gefangen. Stellte sich eine Führungsfrage, also warum sollte Washington weiter regieren, wenn er nichts richtig konnte? Der wichtigste Historiker zu Washington, Ron Chernow, in dem Buch Washington Alive. Wichtigste Historiker verwendet dann den Begriff hineinlocken. Also man hatte die Franzosen hineingelockt da in diesen Konflikt. Über Ben Franklin, Washington, Lafayette und so. Ja, und das Ergebnis war ja, und das weiß auch der Historiker, das Ergebnis war, die Franzosen verbrannten einen Haufen Geld und hatten eigentlich nichts wirklich dafür bekommen. Das war die große Falle. Ja. Also du merkst, der Autor riecht den Braten. Ich meine, bei mir war das vor Jahren auch schon so, unabhängig davon. Ja, das heißt, man merkt halt, es gibt eigentlich mehr Historiker, die doch geheimdienstlich denken können, die dann doch fähig sind zu mehr. Und gerade solche Historiker haben ja wirklich dann die Archive durchgekratzt und so und das Wichtigste dann da rausgeholt. Was man dann noch machen muss, ist halt eben dann die geheimdienstliche Ebene zu rekonstruieren. Also dann gab es halt eben Probleme dann für Washington. Also Thomas Conway wurde immer mächtiger. Es gab so eine Gruppe, das Conway Cabal und so. Washington sollte ersetzt werden durch Charles Lee. Aber der Marquis de Lafayette überzeugte den Rebellenkongress, dass das Absägen von Washington eine Gefahr wäre für die Hilfe durch Frankreich. Das war eigentlich der Grund, warum Washington dann hier so im Amt blieb. Im Dezember 1777 war General Howe im bequemen Winterlager bei den Briten. Also die hatten da eine jolly good time mit Unterhaltung und Schnaps und Bier. Washingtons Lager hingegen, die Rebellen, das war ein Slum. Also ihr müsst euch das vorstellen, die Leute hatten, also 4000 Männer hatten nicht eine einzige Decke. Tausende hatten keine Schuhe. Das Valley Forge Lager war ein Desaster. Ja, das heißt, die Rebellen waren sowieso pleite. Und diese ganzen Soldaten, in Anführungszeichen, die waren wie Straßenpenner. Die hatten überall Frostschäden bekommen am Körper. 30% der Truppen waren krank. 3000 Männer hatten keine Schuhe. Es starben dann 2000 wegen den Krankheiten und den Bedingungen. Und es heißt halt so, naja, nach Aktenlage oder nach dem Eindruck, den die Briten erweckten, hätte General Howe bei den Briten das nicht realisiert. Also die Spionage und generell durch den Kontext hätten die Briten das nicht geschnallt. Wenn sie es geschnallt hätten, hätten sie natürlich dann in der Blitzaktion auch im Winter hier Krieg geführt und hätten dann halt Washington platt gemacht. Und dann hätten die Briten offiziell ihre Kolonien behalten. Yeah. Also mehrmals hätte man den Sack zumachen können. Das hatte ich vor Jahren auch schon gesagt. Also interessant zu sehen, dass halt so der wichtigste Historiker zu Washington der gleiche Meinung ist wie ich. Ja? Und Washington, Lafayette und Hamilton, Alexander Hamilton, hatten Kontakt zu den Franzosen. Hamilton unter dringendsten Verdacht, hier ein britischer Agent zu sein. Ben Franklin auch, Lafayette auch super, super suspekt. Frankreich anerkannte die amerikanische Unabhängigkeit, hat dann auch über halt Tarnfirmen halt dann Ressourcen reingepumpt in den amerikanischen Krieg halt, also die ganze Ausrüstung und Zelte und Schießpulver und so. Monate später war Frankreich offiziell im Krieg mit Britannien. Und dann der General Charles Lee wurde dann entlassen aus der britischen Haft, es war ein Gefangenenaustausch, und war wohl dann ein Verräter, der den Briten zuarbeitete. Die Schlacht von Monmouth war dann so die letzte große Schlacht im Norden. Washington übertrieb die Sache als Erfolg. Washington blieb im Norden, war oft nur noch der Zuschauer. Es gab keine großen Aktionen, Siege mehr unter seinem Kommando. Dann kam die französische Flotte, 12 Schiffe, 4 Fregatten, 4000 Mann. Und die Großmächte machten dann halt ihren Konflikt, die Franzosen und die Briten. Ja, und Washington und die Rebellen waren eigentlich nur Zuschauer, hauptsächlich. Also die amerikanischen Kolonien als Schauplatz, das war ein Bruchteil der größeren Auseinandersetzung. Also eine Inszenierung hier von Seiten der Briten wäre clever gewesen, nicht zu teuer. Hat sich ja später dann gelohnt, als die Franzosen sich dann zurückzogen und verkauften halt dann Louisiana. Also Napoleon verkaufte Louisiana an die neuen United States. Hätte Napoleon geschnallt, was da eigentlich gelaufen war mit dieser Fake-Unabhängigkeit, hätte vielleicht Napoleon sich anders entschieden. Und Louisiana war größer, wesentlich größer als der Bundesstaat mit demselben Namen heute. Washington ordnete sich dann ganz unterwürfig dem Graf d'Estaing unter. Die Franzosen hatten erwartet, dass Washington doppelt so viele Soldaten kommandiert. Washington erhoffte sich seinerseits mehr als diese 4000 Franzosen. Und es war halt keine harmonische Zusammenarbeit. Also Washington wollte nicht, dass die Franzosen sich in Quebec eingraben, später die USA kontrollieren könnten. Die Franzosen wiederum wollten jetzt nicht, dass die United States dann irgendwie so mächtig werden. Also das Risiko für die Briten war dann sehr, sehr gering. Ja, das war dann so diese Situation. Ja, also das heißt, dann begannen die 1800er Jahre. Also man hat die USA dehnten sich aus, spielten halt immer eine sehr oftmals verdeckte Rolle. Spielt eine sehr verdeckte Rolle und dann entwarfen eben diese Leute da in Amerika, entwarfen die sogenannte Demokratische Republik. Und das war absolut korrupt von Anfang an. Es ging halt wirklich darum, dass halt diese hohen Familien, die nie was anderes kannten als diesen aristokratischen oder quasi-aristokratischen Status, dass diese hohen Familien sich alles aufteilen. Ja, die wichtigste Wirtschaft, die wichtigsten Staatsposten. Es gab keine richtige Trennung zwischen staatlich und privat. Also das heißt, das ganze System, das ganze amerikanische System war komplett fake von Anfang an. Es wurde nicht später irgendwie kaputt gemacht und dann kamen irgendwie später dann die Rockefellers und so und die Raubbarone. Nee, es war von Anfang an Raubbarone. Man hat alles Mögliche kopiert aus dem britischen Empire, die Zentralbank und die Verwaltung und so. Das war alles ein abgekartetes Spiel. Also gerade George Washington, George Washington, der hatte nie Sympathien. Nie echte Sympathien für den gewöhnlichen Bürger. Also der Normalbürger war für Washington ein absoluter Barbar. Also der letzte Dreck, den man halt benutzt. So ist Washington aufgewachsen. Ja, Washington hat so gelebt schon als Kind. Und sein ganzes Leben hat er da Leute rumkommandiert. Also von seinen Sklaven über diese anderen rechtlosen Migranten und halt eben dann diverse Leute, ja. Und hatte immer dann so ein Gefühl dafür, ja, die teuerste Uniform zu tragen und den größten Luxus. Und er hatte dann so ein Crest, was er dann überall hat draufdrucken oder stricken lassen, wie ein Aristokrat. Also der hat nie ein Leben geführt wie ein Normalmensch und er hatte auch keinerlei Sympathien für den normalen Menschen. Dieses ganze Gerede von wegen Freiheit des Einzelnen und Liberty und give me liberty or give me death, das ist alles komplett absolut fake. Es ging halt dann im Laufe der 1800er Jahre darum, wie man die Bevölkerung am besten managt und hinhält und dann hat man eben dann experimentiert mit dem Parlamentarismus. Bis heute ist das ein abgekartetes Spiel. Also es gibt keinen linken Block und keinen rechten Block in Amerika, die sich da irgendwie gegenseitig total fertig machen wollen. Ja, wer das heute predigt, der kennt das amerikanische System nicht. Alles, was da heute so behauptet wird, ja, von irgendwelchen Influencern, Linke wie Rechte, das ist kompletter Quatsch. Das ist absolut kompletter Quatsch. Ja. Und viele, die halt jetzt irgendeine Ideologie pushen, die berufen sich dann immer auf historische Beispiele. Aber wenn sie die Geschichte nicht verstehen, wenn sie eine Fantasievorstellung haben von der Geschichte, dann verstehen sie die wahren Wirkprinzipien gar nicht. Das heißt, sie wollen jetzt irgendwas verändern mit irgendwelchen Wirkprinzipien, die sie gar nicht wirklich verstehen. Sie leben eigentlich in einer Fantasiewelt. Also die beste Geschichtsfälschung machst du durch Auslassungen, ja, nicht durch komplette Fakes unbedingt. Ja, es gibt immer wieder Fakes, die dann oftmals nie richtig erwischt wurden oder wo man halt Ja, wo man es halt nicht so überprüfen kann, ob es jetzt so oder so war, aber am besten ist es immer, man arbeitet mit Auslassungen. Ja, das heißt, du kannst dich dann ewig beschäftigen, wie auch dieser Historiker, mit halt dem Quellmaterial. Aber selbst wenn du dieses gesamte Quellmaterial durchgehst, hast du nicht das richtige Bild. Du musst halt darüber hinausgehen. Und er konnte anscheinend nicht, dieser Autor hier von der wichtigsten Biografie, der konnte nicht so viel reden über das, was er eigentlich dachte. Sonst wäre sein Buch wohl nicht veröffentlicht worden. Aber ich meine, zwischen den Zeilen, ich meine, man könnte kaum ein vernichtenderes Porträt machen über George Washington. Ja. Also, Washington wäre fast zigmal gestorben an Krankheiten. Das heißt, er hat eigentlich immer nur Glück, dass er nicht verreckt ist oder irgendwas oder dass er erschossen wurde. Er hat immer so ein weißes Pferd und eine ganz sichtbare Uniform in Blau. Und es gab Gelegenheiten, das ist überliefert, da hätten die Briten ihn abknallen können, haben ihn aber nicht abgeknallt. Wäre er gestorben, dann hätte sich kein Schwein mehr an ihn erinnert. Ja, und es gab dann auch viele andere, die dann halt bedeutend wurden in dieser Demokratiesimulation, dieser Republiksimulation. Ja, das heißt, wenn wir heute jetzt halt eben sagen, ja, wir brauchen eine demokratische Republik, wir brauchen eine demokratische Republik, das ist grundlegend natürlich soweit korrekt, ja, soweit wir wissen. Ja, also bestimmte Grundelemente einer demokratischen Republik, da kommst du nicht dran vorbei. Du musst es halt modernisieren, ja, du musst halt diesen ganzen Geheimdienstkrempel kapieren, die Leute müssen halt geheimdienstliches Know-how haben und halt eben dann größere Netzwerke bilden als jetzt irgendwelche Fieslinge da draußen. Aber man kann jetzt nicht einfach so bestimmte Aussagen umherwerfen oder meinen, Hauptsache es hat irgendwie so einen demokratischen Anstrich und wird schon alles irgendwie passen oder so. Irgendwie fake it till you make it, so einfach. Wenn du das oberflächlich machst, du bewegst dich in einer Fantasiewelt. Ja, wenn man halt irgendwie so sagt, das, was ja ziemlich populär ist im Mainstream, dass halt diese aufklärerischen Kräfte, dass sie sich halt irgendwie ihren Weg bahnten und das sei halt so wie so eine Art Naturgesetz, ja, diese Freiheit bahnt sich da einfach so ihren Weg, diese unsichtbaren, fast schon unsichtbaren Kräfte, die da wirken und so, die unsichtbare Hand. Nee. 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 Also, wenn Leute nicht geheimdienstliches Know-how haben und Leute dann nicht eigene Operationen machen und halt andere Operationen entlarven und Netzwerke entlarven, wenn man da nicht wirklich Initiative übernimmt, dann ist absolut gar nichts mit Freiheit. Null. Absolut null. Ja, und deswegen dieses Slogan-Dreschen, was man heute halt eben dann sieht, bei vielen Patriots und Influencern und so, dieses Slogan-Dreschen bringt nicht viel. Ja, ist ganz, ganz wichtig zu kapieren. Wir haben eine Reihe an aktuellen Entwicklungen hier verfolgt. Ja, das heißt, man sieht halt sehr, sehr deutlich, dass halt Politiker heutzutage, auch hier in Deutschland und Aktivisten für einen Influencer und so, dass sie teilweise völlig abstruse Vorstellungen haben von der Welt in der Vergangenheit und von Mechanismen, also völlig unrealistisch und das ist halt eben saumäßig gefährlich. Wir haben die Meldung jetzt doch Panik bei der AfD wegen Wagenknecht-Partei. Wir haben es ja vor einer Weile schon genauer auseinandergedröselt, ja, haben gesagt, ja, natürlich, das kann eine große Gefahr sein für die AfD. Ja, das heißt, man erwartete ja diese großen Ergebnisse im Osten, dass man dann irgendwie mehrmals über 30% holt. AfD wäre die stärkste Kraft und so, und dann könnte man herumtönen und Höcke könnte sich da groß aufspielen und so. Aber jetzt kommt anscheinend tatsächlich die Sahra Wagenknecht, die Kommunistin, die Kommunistinöse, die Kommunistinette und ja, macht der AfD jetzt einen Strich durch die Rechnung. Es gibt jetzt also halt Umfragen. Was würden die Leute da im Osten wählen, wenn Wagenknecht antritt? Und dann heißt es halt ja so 15% Wagenknecht, 15, ne, was war es? Ich glaube, im Osten hieß es irgendwie 22% AfD und 22% AfD und mehr für Wagenknecht. Bundesweit würden sich die beiden Parteien ungefähr in der Waage halten. Also das würde halt hier den Erfolg der AfD hier zerstören. Ja, das heißt, die Wagenknecht-Partei könnte sich ja dann etablieren, könnte gegebenenfalls auch mehr Leute abwerben und dann wird es halt eben dann eng für die Rechten, weil wie sollen sie dann sich vergrößern? Wie wollen sie dann sich ausdehnen? Wenn sie ja diesen üblichen Makel an sich haben. Also viele wollen dann nicht Mitglied werden in der AfD wegen Problemen oder halt öffentlich in Erscheinung treten wegen Problemen. Ja, und umgekehrt. Wagenknecht könnte halt sehr viele Leute mobilisieren und viele würden dann stolz sagen, ja, sie arbeiten hier für die Wagenknecht-Partei und kleben irgendwie Plakate und so und gehen von Tür zu Tür und machen Events und so. Und es gibt halt dann keine, also es gibt da nicht unbedingt hier die Antifa, die dann halt eben Aktionen machen würde, unbedingt gegen die Wagenknecht-Partei. Weil es sind ja alles Linke. Ja. Also wenn irgendjemand, irgend so ein Normalbürger dann in der Öffentlichkeit sagt, ja, er ist für die Wagenknecht-Partei und er macht Sachen für die Wagenknecht-Partei, würden alle sagen, ja, okay, passt schon. Aber wenn jemand sagen würde, er macht das für die AfD, kriegst du halt Probleme hier mit deinem Ruf und Arbeitsplatz und vielleicht Verfassungsschutz, je nachdem, und halt die Antifa wird dich heimsuchen und so. Also, und Jürgen Elsässer beim Kompaktmagazin, der Sarah Wagenknecht seit langer Zeit aus alten Kommunistentagen kennt und sie kürzlich erst hochlobte, fürchtet nun, dass sie doch ernst macht mit einer eigenen Partei. Und jetzt heißt es, es wäre eine Waffe gegen die AfD und das Ziel des Mainstreams. Ja. Also das heißt, AfD könnte halt, das heißt, die AfD würde schrumpfen bundesweit auf 16%, die Wagenknecht-Partei bekäme 15%. Und das könnte in ein paar Monaten sogar noch schlimmer sein dann für die AfD. Und diese beiden Parteien könnten so keine, auch wenn sie beide pro-russisch sind, könnten so nicht einfach koalieren, sondern das ist ja so stark ideologisch ausgerichtet. Also beide Parteien wären dann ein pro-russisches Sammelbecken. Ja, und dann heißt es jetzt halt irgendwie von der Kompakt auch, ja, dann wäre sie aber Teil des Establishments, also sie würde dem Establishment in die Hände arbeiten. Also vor kurzem haben wir sie noch hochgelobt. Und jetzt plötzlich ist sie das Feindbild. Dann Höcke von der AfD meinte noch vor kurzem gegenüber der Kompakt, der optimale Zeitpunkt für Wagenknechts Parteigründung sei bereits verstrichen. Dennoch sei es eine Gefahr für die AfD im Osten, die eigentlich damit rechnet, dort stärkste Kraft zu werden in mehreren Bundesländern. Elsässer hofft darauf, dass Wagenknecht die Kader fehlen, um erfolgreich zu sein. In Thüringen könne sie mit 25% stärkste Kraft werden, vor der AfD, die auf 22% schrumpft. Noch nicht mit eingerechnet ist, dass neue Skandale über die AfD ans Licht kommen in dem Zeitraum oder dass die Wagenknecht-Partei der AfD sogar noch mehr Stimmen nehmen könnte. Also Elsässer und die AfD sind in der Zwickmühle. Lange Zeit hielt man felsenfest an dem rechten Kurs fest, der sich nun als Problem erweist. Als rechte Partei ist die AfD zu begrenzt, aber inzwischen gibt es ja keine Gemäßigten mehr von Bedeutung in der AfD. Auch viele Supporter könnten abspringen, wenn Elemente des rechten Kurses aufgegeben oder abgeschwächt werden. Also dann gibt es ja diese rechte Debatte, ja, Parlamentspatriotismus und Verweichlichung und bla 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 bla. Ja, und man müsse lieber Aktivismus auf der Straße machen und so. Ein E-Mail-Leak kürzlich erweckte den starken Eindruck, der Kreml wünscht sich eine Querfront in Deutschland von Rechten und Linken. Ja, also das ist, denke ich, hier ein ganz wichtiger Faktor. Also das heißt in dieser problematischen Situation, ja, ist jetzt so das rechte Lager. Und dann kommt gegebenenfalls noch eine Werteunionspartei von Maaßen dazu. Also das wird halt dann auch vom Mainstream so ein bisschen angegriffen werden, aber wirkt dann seriöser als die AfD. Wirkt halt eher so wie die Republicans in Amerika. Milliardäre können Geld reinpumpen in diese Maaßen-Partei und dann sähe die AfD ziemlich alt aus. So, also das heißt, das Establishment hat so viele Möglichkeiten, hier mit der AfD umzugehen. Und deswegen empfehle ich halt dringend, dass man nicht alles so auf diese ideologische Karte setzt, sondern dass man halt eben dann hier bessere Entscheidungen trifft und besseres Personal trifft. Ja, das heißt, es führt keinen Weg dran vorbei an diesen Mechanismen, die ich beschreibe, an den Fähigkeiten, die ich vermittle, wie in unserer Masterclass, denke wie ein Geheimdienstler. Es kommen auch keine Russen wirklich, um uns zu retten. Es kommen keine Republicans, um uns zu retten. Niemand von Bedeutung kommt, um dich zu retten. Das ist, wenn man das kapiert, erst dann kann es wirklich aufwärts gehen. Der Generalbundesanwalt ließ am Mittwoch einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz wegen des Verdachts auf ausländische Agententätigkeit festnehmen. Es scheint, als hätte der Mann AfD-Sympathien und er sei amateurhaft vorgegangen als Selbstanbieter. Das heißt, ab Mai 2023 wandte er sich aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin und bot eine Zusammenarbeit an. So die Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft. Also wird nicht verraten, wie der Erstkontakt aussah, ob als elektronische Kommunikation oder ob er einfach die Gebäude der Russen betrat. Bei den vor Monaten verhafteten prorussischen Reichsbürgern hatte einer der Verdächtigen von seiner Firmenadresse E-Mails versendet und bekam ominöserweise einen Terminvorschlag. Alle Mails an die Russen werden aller Wahrscheinlichkeit nach von den Amerikanern über den NSA-Apparat mitgelesen. Die Botschaftsgebäude werden auch videoüberwacht und Besucher identifiziert. Es heißt, dabei übermittelte er zu einer Gelegenheit Informationen, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte, zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst. Also das Beschaffungsamt irgendwie hier der Bundeswehr, da sei er tätig gewesen, weiß also alles, was so die Bundeswehr hat. Sei ein Offizier, der hier mutmaßlich zum Verräter wurde. In der Vergangenheit waren aber die deutschen Behörden bis in die höchsten Ebenen infiltriert, also die Ministerien und die ganz hohe Leute und so. Das heißt, die Russen wussten alles über uns, aber wir wussten eigentlich jetzt so nichts über die Russen. Und das ist halt so die dumme Situation, in der wir uns befinden. Ja, das heißt, ist es nicht nur die AfD, die da jetzt ein Problem darstellt, wenn halt das rechte Lager jetzt hier den Russen anbieten will, sondern das Problem sahen wir auch mit der SPD, mit der CDU, die ganzen Russen-Connections und so, und das hat einfach mit Patriotismus nichts am Hut. Also du müsstest jetzt eigentlich massiv in der Öffentlichkeit auftreten mit der Forderung, massive Spionageabwehr in Deutschland, alle Einflüsse müssen hier zurückgedrängt werden, ja, alle Einflüsse gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, alle komischen ausländischen Einflüsse, alle fiesen, gefährlichen Einflüsse. Und wir müssen selber diese Kapazitäten haben, also die deutsche Bevölkerung muss die Kapazitäten haben. Wir dürfen uns dabei nicht einfach verlassen auf die Amerikaner, ja, mit dem NSA und GCHQ und so. Wie soll der Verfassungsschutz da hier irgendwas erreichen mit Spionageabwehr, wenn der Verfassungsschutz halt eben dann so klein ist? Ja, und wenn halt die Behörde halt sehr politisiert war in der Vergangenheit und man hat zu viele Aufgaben, also Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus und dann noch Spionageabwehr gegen die Russen und Chinesen, das ist einfach so gar nicht mehr möglich. Also das muss halt natürlich dann hier in der Vergangenheit diese Abhängigkeit gegeben haben von den Amerikanern und den Briten. Und damit geben wir halt eigentlich so den Kern unserer Souveränität auf. Also wenn wir nicht wissen in diesem Land, wer für wen wirklich arbeitet, dann was haben wir dann bitte für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung? Ja, also du müsstest jetzt halt eben öffentlich halt eben das beklagen, was da jetzt hier da anscheinend passiert ist, dass Leute sich den Russen anbieten, müsstest es halt bei allen Parteien beklagen gleichermaßen und halt wirklich einen Patriotismus formen, der geheimdienstliches Know-how hat und der halt der halt nicht so fremdgesteuert ist. Ja, und der nicht so ideologisch ist. Weil du kriegst wirklich 2/3 der Deutschen unter einen Hut. Das sagt die Meinungsforschung. Das heißt, ob jetzt beim Thema Migration oder bei vielen anderen Themen, wenn die Leute irgendwie merken, seriöse Kräfte und kein Blödsinn hier, Extremismus und so, dann sind die Leute damit zufrieden. Das sind die Leute heilfroh dazu. Heilfroh darüber. Ja, und wir wissen jetzt halt nicht, wie stark die AfD inzwischen jetzt halt einfach infiltriert ist durch die russischen Dienste. Das heißt, es wäre im Interesse natürlich der Amerikaner und der Briten halt eben, wäre im Interesse gewesen, lange Zeit zuzuschauen, diese Infiltration zuzulassen. Das heißt, man beobachtet, man sammelt die Beweise, man lässt erstmal hier diese Verseuchung stattfinden von der AfD und dann kann man eben mit diesen Informationen, mit dem Material arbeiten. Könntest Leute umdrehen bei der AfD und sagen, hey, wir haben dich erwischt, Bro. Ja, wir könnten dich einsperren lassen für alle Ewigkeiten. Könnten dich nach Guantanamo Bay bringen, wenn wir wollten. Oder was weiß ich, in irgendein anderes Ghost Prison. Könnten dich verschwinden lassen. Oder du arbeitest halt für uns. Ja, also alles ist da möglich. Und dann könnte man eben Leute auch auffliegen lassen. Also stellen wir uns den hypothetischen Fall vor, in ein paar Monaten jetzt, die Wagenknecht startet ihre Partei, ist damit erfolgreich. Magischerweise sind dann die Kader plötzlich da, die sie braucht für ihre Partei. Dann kommt noch Maaßen mit seiner Werteunionspartei, hinter der vielleicht dann alte Netzwerke stecken, die auch die CDU managen. Und dann gibt es halt irgendwie so ein, zwei, drei fette Skandale gegen die AfD. Also man enthüllt irgendwelche Tonaufnahmen, Videoaufnahmen und so, totaler Landesverrat. Irgendwas, was halt einen schlechten Eindruck erweckt gegenüber dem konservativen Publikum. Ja, also dass halt wirklich dann auch die Konservativen oder die gemäßigteren Konservativen, dass die halt eben dann sagen, nee, die AfD ist nichts für uns. Das ist jetzt nicht tragbar. Und dann, ja, dann bliebe die AfD entweder ein Sammelbecken, ein kleines Sammelbecken, vielleicht mit 6%, Rückhalt in der Bevölkerung. Oder man packt halt irgendwie das ganze Beweismaterial aus und sagt halt irgendwie, argumentiert, die AfD ist nichts anderes als die NPD, plus halt krasse Russenkontakte, also ist eine Gefahr. Und je mehr dann global diese Konflikte losgehen, mehr zwischen den Amerikanern, Russen und Chinesen, umso eher kann man dann vielleicht hier so diese AfD platt machen hier. Und rebellische Kreise halt dann einfach hier unter Kontrolle bringen oder vertreiben. Ja, dass halt viele so Hyperpatrioten oder halt so Ideologen, dass die halt dann einfach irgendwo anders hingehen. Was ich nach Ungarn oder weiter Richtung Osten, ja, und laufen natürlich dann voll in die Falle rein und der Westen ist diese Leute los. Ja. Also das heißt, wenn man nicht in der Lage ist, diese Sachen so zu bewerten, ich meine, ich rede hier noch über relativ einfache Sachen, wenn man nicht in der Lage ist, das so zu bewerten, dann ist das wirklich super, super gefährlich. Ja, das heißt, bestenfalls verschwendest du Zeit und Geld und Ressourcen, schlimmstenfalls spielst du halt im Establishment voll in die Hände, Leute geraten erneut in eine riesenfette Falle rein und werden dann halt plattgehauen. Ja, man muss sich vergegenwärtigen, wie solche Operationen halt designt werden, wie man halt dann die Meinungen in der Bevölkerung immer genau kennt, wie man Leute in die Falle reinlockt und dann halt irgendwann den Sack hier zumacht. Dann hatten wir hier eine Meldung, Republicans wundern sich über BlackRock wegen Investments in China und für Klimaagenda. Also 15 einflussreiche Republicans wollen jetzt die Direktoren prüfen von BlackRock, dem Investmentfonds, was sie da vertreiben, ja? Was machen die da mit China rum und mit Klimazeugs und irgendwelchen Woke-Investments? Das ist es halt nämlich, ja. Das heißt, das, was halt eben dann Konservative immer denken, dass sie da so einen großen Rückhalt haben und so, das ist gar nicht wahr. Ja, BlackRock entstand aus der Blackstone Group heraus, hält sich Beteiligungen international. Bestimmend für Blackstone, Steven Schwarzman, langjähriger Freund auch von Donald Trump, kommt von Yale und ist Mitglied der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Ja, und Bones war instrumentell im Aufbau der Russen und Chinesen. Schwarzman war Berater im Russian Direct Investment Fund 2011. Also da wurden halt 40 Milliarden Kapital da gesammelt. Weiteres Betätigungsfeld von Bones war traditionell China. Schwarzmans Partner bei der Gründung von Blackstone war Peter George Peterson, ehemaliger Kollege bei dem Bankhaus Lehman Brothers, Kuhn Loeb Inc. 1969 wurde Peterson von zwei der einflussreichsten Strippenzieher Amerikas rekrutiert, John D. Rockefeller III und dem CFR-Vorsitzenden John J. McCloy. Also beide eigentlich verwickelt in Geheimdienste. Wesentlich ältere Geheimdienste. Also wenn du das genau rekonstruierst, welche Strukturen da existieren, ja, dann findest du nie irgendeine einflussreiche Struktur, die irgendwie im Sinne der Bevölkerung ist oder im Sinne konservativer Werte, die irgendwie im Sinne konservativer Sachen da ist für die Bevölkerung. Ich meine, für die Obrigkeit, die hat natürlich dann, die bewahrt ihre Eigenheit. Das ist auch in der EU so. Ich habe es ja gesagt, die Europäische Union will eine Mittelmeerunion sein, das neue Rom. Und die Obrigkeit, die ist natürlich dann ultrakonservativ. Das heißt, Familienbindungen und so und wollen das neue Rom sein. Hyperkonservativ, bewahren halt ihre Eigenheiten und Strukturen, ihre Traditionen. Aber um das zu erreichen, müssen halt die Traditionen zerstört werden für die gewöhnliche Bevölkerung. Und halt eben die Strukturen zerstört werden von der gewöhnlichen Bevölkerung. Also für die Normalos kommt das alles vor, sich kommt es denen so vor wie eine linke Politik, ja, aber das ist wirklich nur ein hohler Begriff. Es geht ja letztendlich immer irgendwie um Kontrolle. Und da sieht man halt eben dann, wie eine Oberschicht halt im ganzen politischen Spektrum halt eben wirken kann. Das heißt, die sagen halt, wir kontrollieren alles, von links über die Mitte bis nach rechts, bis rechtsextrem, Libertäre bis hin zu Verschwörungsmedien. meine, es war ja auch so mit den Libertären, wie die halt dann aufgekauft wurden und kontrolliert wurden. Die durften keine Fortschritte mehr machen. Also weder inhaltlich noch hier in der Politik. Wurden absorbiert von den Republicans und dann pushen halt die Libertären halt eben dann auch sehr, sehr stark in Amerika eben diese Mythen und Märchen über George Washington und Thomas Jefferson. Also diese absoluten Vollbratzen, die nichts hielten von individueller Freiheit und von Fairness. Ja, wahrscheinlich sowieso britische Agenten oder halt im Sinne des britischen Empires. Und Briten waren natürlich die Meister darin, hier die Grenzen zu verwischen zwischen staatlich und privat, also mit der British East India Company und so. Und es ging nur darum, wer hat halt mehr Gewicht, wer hat mehr Macht. Und das war dann die Aufklärung. Das ist die sogenannte Aufklärung. Wenn Leute immer meinen, das sei so eine magische Kraft gewesen und es hat sich alles irgendwie total verbessert. Was bleibt denn von der Aufklärung als Ära? Das britische Kolonialreich? Die United States, die dann in der Bush-Ära hier noch ein paar Millionen Leute umgebracht haben in Afghanistan und Irak, direkt und indirekt durch die Kriege. Laut neuer Studie hier, Schätzung von der Brown University. Das ist die Aufklärung. Oder wie wär's mit Frankreich, die inzwischen in der x-ten Version ihrer Republik sind, hatten vor nicht allzu langer Zeit noch Kolonien, führten einen brutalen hier Krieg gegen Aufständische in der Kolonie. Das ist die Aufklärung. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an den Film Fight Club. Kann sich der eine oder andere dran erinnern. Das heißt, die Figur Tyler Durden bringt der Hauptfigur, gespielt von Ed Norton, bringt halt der Hauptfigur so die Philosophie bei. Ja, das heißt, wird dann gepredigt, versuche nicht kurzfristigem Schmerz auszuweichen. Versuch nicht einfach immer hier so feige wegzurennen und dich abzulenken und dich zu betäuben und so und immer diese Ausflüchte zu finden, sondern konfrontier mal die Realität und übernehme Verantwortung. Und zunächst, ja, beherzigt halt die Hauptfigur dann diese neuen Gedanken, rasselt erstmal in so ein klassisches Kultding rein. Also das heißt, ist dann Teil von einer rebellischen Bewegung. Operation Chaos, glaube ich, war das. Ich habe den Film zwar tausendmal gesehen, aber das ist schon einige Jahre her. Und das ist so eine Rebellenbewegung, aber es ist halt klar, diese Rebellen sind halt von halt, also die Führung ist sehr narzisstisch und alles sehr gleichgeschaltet, Leute werden dann geopfert und es ist eigentlich genau das, vor was die Hauptfigur wegrennen wollte. Ich meine, er hat sich ja beschwert über die ausbeuterische Gesellschaft und die Oberflächlichkeit, wie fake alles ist und Menschen halt nur behandelt werden wie Ware. Und dann heißt das, ja, für die Revolution müssen wir quasi hier alle Standards brechen und wir müssen genauso übel sein wie halt die Obrigkeit. Ja, und erst ganz am Schluss, ja, versteht halt dann die Hauptfigur, was halt wahre Verantwortung ist. Ja, also das heißt, so Kultmechanismen, das ist eigentlich nur die letzte, sag mal, die letzte Ausflucht, die letzte Betäubung, die Hauptfigur in Fight Club verwendet. Das heißt, er hat alles andere vorher durchprobieren wollen, ja, Tabletten und Selbsthilfegruppen und Shopping und so. Und dann denkt er, jetzt hat er es kapiert, jetzt ist er außerhalb der Matrix und so, aber es ist eigentlich so das letzte Fake-Ding, was er ausprobiert. Ja, die letzte Scheinideologie, das letzte Scheinvorgehen, ja, letzte Betäubung und so. Die letzte Sucht, die er ausprobiert, nämlich dieser falsche, schlechte Aktivismus. Und erst als er dann aufhört mit diesem Aktivismus, erst dann ist er wirklich frei am Ende des Films. Ja. Erst dann bezwingt er Tyler Durden und kann dann wirklich wirken in der Welt. Erst dann ist er wirklich erwachsen geworden. Und da, wie gesagt, man kann den Film natürlich interpretieren, wie man will, aber das ist letztendlich das, was hier zu sehen ist. Ja, das heißt, viele glauben ja, sie kapieren den Film, aber sie sind irgendwie hängen geblieben bei der Figur von Tyler Durden dieser aktivistischen, simplen Rebellion. Halt dem Anarchismus und halt dem Terror und so. Viele sind da hängen geblieben, ja, und meinen, oh, sie haben es kapiert, der Mainstream ist mies und man muss den Mainstream attackieren und blablabla. Nee, nee, nee. Der Fight Club ist nochmal eine ganze Dimension tiefer. Ja, und das, was, da gibt es diese berühmte Szene, wo dann Tyler Durden nimmt dann so die Hand von Jack und küsst so den Handrücken von Jack und fragt dann so, was soll denn das bitte? Und Tyler hält so die Hand fest von dem und schüttet dann, glaube ich, eine Lye drüber. Und es gibt da eine chemische Reaktion mit der Feuchtigkeit. Und dann erklärt er halt dann so dem austickenden Jack so, hey, das hier ist deine brennende Hand. Die ist genau hier. Ja, nicht geistig abhauen, nicht verdrängen, das ist genau hier. Du musst endlich mal in der Lage sein, hier die Realität zu konfrontieren. Ja, und erst als dann Jack das dann so akzeptiert, ja, erst dann hat er dann so eine wichtige Lektion halt eben dann gelernt. Und was ist das, was ich immer wieder beklage? Bei diesen ganzen Ideologien da draußen oder jetzt auch so dem UFO-Alien-Kult und halt sich anderen Sachen, Q und so. Ich beklage, dass es halt einfach ist wie eine Droge. Wie so eine kindliche Fantasie. Ja, da kommen mächtige Leute, um dich zu retten. Also, als wäre man ein Kind und da kommen dann irgendwie so Eltern, so Erwachsene und retten uns. Und die wissen alles besser und die übernehmen die Verantwortung. So ist die Welt aber nicht. Ja, also wenn Leute denken, Q kommt dann oder irgendwelche Trump und Putin und so und die retten uns alle und so, das ist halt einfach dieses kindliche Denken. Kindliche und magische Denken, dass die Leute loswerden müssen. Ja, oder man klammert sich an die Fake-Erinnerung oder an diese Fake-Bilder über George Washington und Thomas Jefferson und whatever. Kultähnlicher Aktivismus ist halt wie eine Droge, das ist ein bisschen wie Alkohol. Ja, es hat, oder andere Drogen, es hat eine belebende, aber auch beruhigende Wirkung. Es nimmt Angst, vor allem wenn man es dann halt mit anderen Leuten zusammen konsumiert. Das heißt, in der Gruppe fühlt man sich dann halt noch beruhigter, was die Ängste anbetrifft, noch hoffnungsvoller, noch belebter. Ja, man sei da in guter Gesellschaft und man hätte so den Masterplan, ja. Und diese Droge ist das, mit dem sich Leute halt durch ihren Alltag durchkämpfen. Ja, das heißt, sie werden dadurch bei der Stange gehalten. Sie werden halt in diesem kindlichen Status gehalten. Das heißt, sie wollen nicht wirklich die ganze Wahrheit wissen. Sie wollen nicht hier geheimdienstliches Know-how entwickeln. Sie wollen nicht eigene Operationen machen und sich eigene Ziele setzen, die erfüllen. Wie jede Droge hat halt eben noch die Droge Aktivismus Nebenwirkungen. Also man kriegt Entzugserscheinungen oder es macht halt nichts besser. Die realen Probleme bleiben. Und das führt dazu, dass man eine immer stärkere Dosis braucht. Also man hat es ja gesehen hier mit diesen mutmaßlichen Reichsbürger-Terroristen und so, die verhaftet wurden, dass sie halt super ungeduldig wurden. Also der Aktivismus brachte irgendwie nichts, meinten die. Und stattdessen brauchte man irgendwie Terror, meinten die. Und dann hatten sie aber keine Ahnung. Also irgendwie wollten sie dann den Bundestag da einnehmen und hofften auf die Russen und auf irgendein Zeichen von dieser scheinbaren Weltallianz, die dann irgendwie existiert, die aber gar nicht wirklich existiert. Also bewegten sich dann wirklich in einer Fantasiewelt. Und waren wie so totale Meth-Junkies, ja, bildlich gesprochen. Oder also andere Junkies. Das heißt, sie brauchten halt immer, hier von diesem politischen Aktivismus, sie brauchten eine immer stärkere Dosis. Also sie wollten irgendwie das Gefühl haben, sie stünden in Kontakt mit den Russen oder mit den Amerikanern und irgendwie der Anführer, dieser Prinz, der hatte irgendwie so ein Satellitentelefon und hätte den Draht gehabt nach Moskau und hast du nicht gesehen, ja? Also dieses Gefühl, man wäre in der Lage, die Welt zu formen. Ja, das ist halt eben dann so die krasseste Form dieser drogenähnlichen Wirkung im politischen Aktivismus. Ja, und viele, wenn die sich daran sowas beteiligen, die meinen dann, ja, aber es hat ja in der Vergangenheit funktioniert, die französische Revolution, die amerikanische Revolution, dies und das. Also sei das jetzt so nicht unrealistisch, was sie machen. Aber sie kapieren ja eigentlich diese alten Revolutionen gar nicht, die Mechanismen und die tatsächliche Geschichte. Also kapieren sie auch jetzt die Mechanismen nicht und sind dazu prädestiniert, dass sie halt ganz, ganz üble Fehler machen. Dann wie hier noch die Story UFO-Whistleblower Grush, unerfreut über Enthüllungen über sich selbst. Also das haben wir auch ausführlich erklärt. Es ging irgendwie um die Welt. Diese schräge Meldung, ja, also Major David Grush, 36-jähriger pensionierter Geheimdienstoffizier der Luftwaffe, Berater der Task Force Unidentified Aerial Phenomena des Pentagons, sprach gegenüber dem Kongress von Aliens und Raumschiffen. Das machte ihn zum neuen Star der UFO-Aktivisten-Szene. Er und die anderen, die da ausgesagt haben, die hatten natürlich keinerlei Belege vorzuweisen. Waren auch nicht selber irgendwie beteiligt an dem, was sie da angeblich irgendwie wissen. Also es gibt keinerlei Substanz und mehrere Beobachter, auch hier bei den Republicans, haben dann eben dann gesagt, naja, alle 10 Jahre in etwa gibt es halt hier so einen neuen Hype. Ja, Aliens und Raumschiffe, aber nie kriegen wir irgendwas Handfestes. Ja. Und Grush hat halt eben dann für sich geworben, er war ja so hoch, seine Freigabe für Geheimmaterial war auch so hoch und deswegen sei er jetzt besonders wichtig und so. Und die Publikation The Intercept hat sich dann mal den Typen genauer angeguckt, hat halt die ganzen Regierungsdatenbanken mal durchgekämmt mit dem Freedom of Information Act aus Virginia. Und man fand halt, dass Grush 2018 in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde. Also er sei schon, auch 2014 gab es einen Vorfall, er war selbstmordgefährdet, da waren ihn total Alkoholiker, die Frau hat dann die Behörden gerufen. Also Dringlichkeitshaftanordnung, also Zwangseinweisung im Prinzip. Ja. Und und das wird halt eben dann jetzt unterschiedlich interpretiert. Also die einen sagen halt, naja, wir wollen halt ein vollständigeres Bild von diesem Grush. Und das zählt halt dazu, hier ein vollständigeres Bild zu bekommen, aber die anderen denken halt in diesem Whistleblower-Modus. Das heißt, Whistleblower seien immer die Opfer und alles peinlich an dem Whistleblower sei halt irgendwie eine Verschwörung gegen den Whistleblower. Würde den Whistleblower indirekt damit bestätigen. Also viele denken jetzt halt, ja, die Regierung will ihn jetzt fertig machen oder so, weil er dieses große Geheimnis enthüllt. Aber Hollywood pusht ja eigentlich seit vielen Jahren, Jahrzehnten das gleiche Narrativ. Also die ganzen Fernsehserien und Filme über Aliens und so. Und selbst die UFO-Alien-Aktivisten sagen ja, so die Obrigkeit will das eigentlich enthüllen. Also sie will es irgendwie gleichzeitig enthüllen, aber auch nicht enthüllen. Und je nachdem, was halt gerade so zu beobachten ist, wird das halt dann passend zurecht interpretiert. Ja, aber das hilft uns natürlich jetzt nicht wirklich weiter. Ja, helfen sie sich dann nicht wirklich, wirklich weiter. Also uns wurde jetzt irgendwie so ein neues Buch empfohlen. Sekunde. Hier, das heißt In Plain Sight von Ross Coulthard. Hier in der neuen Edition für 2023. Also das heißt, heißt hier auch in der Buchbeschreibung, dass, ja, das sei jetzt so die größte Story aller Zeiten und so. Und die Regierung sei jetzt bald gezwungen, UFOs und Aliens zuzugeben, bla bla bla. Also selbst wenn da irgendwas offiziell angeordnet oder halt angekündigt wird, wäre ich genauso misstrauisch, als wenn dann irgendwelche angeblichen Aliens präsentiert werden, Raumschiffe. Wie willst du das unterscheiden, ob das wirklich außerirdischen Ursprungs ist? Oder stattdessen Nanotech, Gentech? Ja, haben dann auch schon erklärt in vergangenen Beiträgen, warum das halt... warum dieses UFO-Alien-Thema halt eben so eine Art neuer roter Faden sein kann, um verschiedene Religionen so zusammenzubinden und zu sagen, ja, das sei alles wirklich übernatürlich gewesen in den Religionen, aber das gehöre alles irgendwie zusammen wegen den Aliens und so. Ja, und dann könnte halt die Obrigkeit damit irgendwelche Narrative hier pushen. Also es geht meistens immer in die Richtung, die Aliens seien eine Bedrohung, wir müssen uns jetzt unterwerfen, irgendwie der Regierung. Oder die Aliens bringen uns irgendwie den neuen Sozialismus und wir sind dann alle happy. Oder die Aliens wollen uns ausrotten und so. Irgend sowas. Weil wenn die Aliens uns nicht helfen können, signifikant, oder uns nicht schaden können, werden sie irrelevant. Werden sie bedeutungslos. Ja. Also, und ich bin natürlich interessiert an Geheimnissen der US-Regierung. Ich bin interessiert an außerirdischem Leben, ganz normal natürlich. Aber... ich möchte keinen Kult, ja, kein Betäubungsmittel-Kult, der halt ideologisches Betäubungsmittel darstellt. Und mir halt sagt, ja, die Hoffnung ist nahe, die Hoffnung ist nahe. Also wenn ich da jetzt so reingucke hier in die Leseprobe, das geht halt hier dann los in dem Buch. Geht halt hier dann wieder los mit einer angeblichen Sichtung, wie üblich. Hier in Australien, hier von 1991 und so. bla bla bla, dann heißt das, also wie üblich in der Nähe von einer Basis, einer Luftwaffenbasis oder irgend sowas, eine Militärbasis, dann da taucht natürlich dann so ein großes diamantförmiges Objekt auf am Himmel und so. Und natürlich wieder mal Blinky-Lichter, also diese Disco-Musik-Lichter, wie üblich, das ist ja in unzähligen Beschreibungen so mit drin, wo das ja eigentlich ziemlich lächerlich ist. Ja, und halt eine gewisse Annie erzählt dann so die Geschichte und bla, 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 bla. Dann heißt es hier, es gab schon immer irgendwelche Sichtungen und bla, bla, bla. Roswell, der alte Roswell-Vorfall. Also wie gesagt, ich bleibe halt super, super skeptisch und das auch aus einem guten Grund. Und jeder, der sich halt für UFOs und Aliens interessiert, sollte eben auch super skeptisch bleiben und jetzt nicht so viel Zeit darauf verwenden und andere Dinge vernachlässigen. Also wie viele Stunden verwendest du auf irgendwie UFO-Themen und Alien-Themen, Aktivismus, und wie viel verwendest du auf Prepping, auf halt andere politische Beteiligung, auf die Entwicklung deiner geheimdienstlichen Fähigkeiten, dass du halt dein Leben änderst und dass du dein so einen richtigen Intelligence-Lifestyle entwickelst, ja, dass du dein Leben umkrempelst, wie viel Verantwortung übernimmst du und wie viel ist halt einfach UFO- und Alien-Aktivismus, dass du halt irgendwas Copy and Paste machst über angebliche Sichtungen oder irgend sowas. Ja, dann musst du dich mal fragen, was für eine Wirkung hat das auf dich, was du da treibst, ja. Was steckt dahinter? Was sind deine Motivationen? Was erhoffst du dir dadurch? Was sind so diese Befürchtungen, die du dazu hast? Und so weiter. Also, dann haben wir noch Meldungen hier. Präsident Biden bezeichnete China als tickende Zeitbombe wegen der wirtschaftlichen Schwäche. Also das haben wir auch seit Jahren gesagt, dass die chinesische Wirtschaft längst nicht so gut ist, wie sie immer tut. Aufgebaut vom Westen, und jetzt schafft man halt so dieses Narrativ. Also wenn es dann mal richtig knallt, dann hat man eben so eine Vorgeschichte, die man präsentieren kann. Man kann halt sagen, ja, die Amerikaner haben halt irgendwie gemacht, was sie konnten, und niemandem könntest du da großartig was zur Last legen und so. Also man braucht dann immer dieses Narrativ. Dann hier die großen Influencer. Steven Crowder will mit Jones ein neues Streaming-Projekt und so, also Crowder ist jetzt sogar eine Persona non grata in der rechten Szene oftmals und Jones teilweise auch. Aber ich meine, solange die beiden halt Werbung machen für die Republican Party, kriegen sie halt immer irgendwo ein bisschen Geld her und neue Investoren und so halt aus höheren Kreisen und werden uns halt so ein bisschen erhalten bleiben und beschwallen halt dann irgendwie so die Leute. Ja, also man muss schon in der Lage sein, einzuschätzen, was Crowder und Jones halt wirklich treiben. Was nützt das der Bevölkerung? Was nützt das dem System? Ja, es kommt da niemand, um dich zu retten. Also niemand von diesen Republicans. Ja, dann diese Situation im Niger, das werden wir näher behandeln, wenn es dann mal akut wird und relevant wird. Ich meine, es ist halt auch wieder so eine Art künstliche Krise. Dann haben wir gesehen, also ein angebliches Leak hier, die Paratroopers hier von den Russen wollen rebellieren gegen die russische Regierung, also vielleicht ist das so, dass der nächste Mini-Quasi-Putsch, so wie halt bei Prigozhin, dass man halt so den Eindruck erweckt, Russland sei zu fragil, man müsste denen entgegenkommen in Verhandlungen, ja, sonst brechen die auseinander und du hast dann 20 Warlords mit Atomwaffen und so, wie auch schon näher geklärt. Dann hatten wir ja, die eingemoddeten uralten Panzer bei den Russen werden da jetzt aus dem Depot rausgeholt. Also wenn dann irgendwann mal ABC-Waffen eingesetzt werden, kann man auch wieder vorher auf dieses künstliche Narrativ verweisen und sagen, ja, die haben ja alles andere vorher probiert. Und die Chinesen halfen dann jetzt mehr und mehr den Russen im Krieg indirekt, aber die Chinesen haben selber ein Problem mit ihrer Wirtschaft und das reicht auch für die Russen nicht und so und deswegen ist dann irgendwie alles eskaliert. Ja, man könne dem Westen dann irgendwie keinen Vorwurf machen, heißt es dann. Das war so diese Situation. Also, das heißt, Prepping ist für die Leute unglaublich wichtig. Also sie haben ja letztens darauf hingewiesen, die Polizei in NRW kauft irgendwie massiv Prepper-Kekse und so. Diese Standardprodukte. Ja, das heißt, wenn irgendjemand fragt, hey, warum kaufst du Prepper-Kekse? Ja, weil es die Polizei in NRW auch macht. Beziehungsweise, weil die neuesten Übungen der Amerikaner mit den Top-Leuten aus Regierung und Wissenschaft, weil die Übungen halt eben rechnen mit einer Smallpox-Pandemie. Und das ist halt ziemlich tödlich, ne? Und Regierungen sind da sehr überfordert. Also Prepping. Ja. Und da sollte man auf jeden Fall aufgestellt sein, ob jetzt erstmal, dass man damit anfängt oder ob man halt sein Prepping halt ausweitet. Es gehört einfach dazu. Das heißt nicht, dass man jetzt politische Beteiligung aufgeben muss oder sich irgendwie isolieren muss oder sowas. Nee, Regierungen preppen auch und Konzerne preppen und vernachlässigen trotzdem nicht ihre Kernaufgaben. Also sie finden alles Mögliche zum Thema Prepping hier unter shop.recenter.com. Also, kommen wir noch zu den Kommentaren von Lesern, Zuhörern und Zuschauern. Hier heißt es von Ja Moin, was hältst du von dem Slogan Frieden schaffen ohne Waffen? Ne, der Slogan klingt ganz nett, sehr oberflächlich, wurde schon von den Kommunisten missbraucht. Also, der Westen soll abrüsten, aber nicht der Osten und so würde man Frieden schaffen und man müsse doch verhandeln und so. Also das heißt, viele Leute kennen sich ja im Prinzip überhaupt gar nicht aus. Das heißt, die haben nie ein Buch gelesen oder irgendwie mehrere Werke gelesen über die großen Kriege der Vergangenheit und verschiedene Schlachten in verschiedenen Ländern und Zeiträumen. Also das heißt, wenn du das nicht einschätzen kannst, dann, ja, ich meine, du bist nicht mehr wirklich qualifiziert zu wählen. Also das klingt harsch, ist aber so, wenn Leute halt irgendwie, es wird in Umfragen wieder gemessen, wenn irgendwelche jüngeren Leute denken, die Schlacht um Helm's Klamm war irgendwie im Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg. Nee, das ist aus Lord of the Rings. Ja, und also viele haben gar keine Ahnung von irgendwas und wählen dann, geben halt irgendwelchen Politikern irgend so ein Mandat. Ja. Das ist, oder wenn du keine Ahnung hast von diesen Kampagnen, von den Geheimdienstkampagnen und was da alles schon gelaufen ist und so, ja. Also dann solltest du dich wirklich nicht wirklich an irgendeinem blöden Aktivismus beteiligen, sondern dich erstmal richtig bilden und dann andere Leute suchen, die Bildung haben. Dann, Peter fragt, hat der Klimaglaube die Kirche abgelöst? Zum Teil ja. Also man hat ja da eine Mission, die ist angeblich wissenschaftlich total gesichert. Das heißt, wir haben zum ersten Mal so eine Ideologie, die pure Wissenschaft behauptet, hier, wir retten das Klima und dann bringt man halt noch Marxismus mit rein, will dann damit alle Probleme gleich lösen, nicht nur dieses Umweltproblem, sondern auch halt die Ausbeutung und die Unterdrückung von Frauen und bla bla bla, aber das ist halt dann super, super utopisch. Ja, jede Gruppe arbeitet wie ein Kult und man muss halt wissen, wie man den Leuten entgegenkommen kann, ja, also dass du da nicht einfach mehr Spannungen auslöst, ja, weil wir eh schon so viel Spannungen haben. Dann heißt es, dann heißt es hier von Sven, Alex Benisch ist weder auf den Obama noch den Trump-Hype reingefallen, war nie ein Putin-Versteher, glaubt auch nicht, dass es reicht, bei der nächsten Wahl die AfD zu wählen und in diesem Land grundlegend etwas zum Besseren zu ändern. Damit ist er in der alternativen Medienszene schon mal vernünftiger als mindestens 90% der sonstigen Schnarchnasen. Mehr als 90%? Ich möchte mal irgendeinen so alternativen Influencer sehen, der jetzt nicht irgendwie auf Putin-Kurs ist, nicht auf also Putin- und Trump-Kurs ist und nicht diese üblichen Dinge mitgemacht hat, dieses Corona-Zeug und 50 andere Sachen. Ja, weil kein Influencer da draußen kann dieses Zielpublikum abmelken und abkassieren, wenn man nicht die gewünschten Inhalte liefert. Ja, also das ist halt einfach so in der Sache. Wenn die nicht das Zeug labern würden, wären sie nicht sichtbar, weil sie hätten keinen Job. Sie können sich so nicht finanzieren. Es gab jetzt irgendwie so einen berüchtigten Corona-Anwalt, der jetzt irgendwie voll am Ende scheint. Das heißt, die Szene hasst ihn, der Mainstream hasst ihn, einen Haufen Geld verloren, obwohl er einen Haufen Geld da eingesackt hat und so. Und also so viele Scherben hinterlassen bei den Leuten. Und halt eben Aktivisten fühlen sich halt ausgebeutet dadurch. Ja, dann gibt es irgendwelche vergessenen ehemaligen Top-Aktivisten, die wollen jetzt halt dann nochmal groß Geld einsammeln für irgendwelche Aktionen. Ja, was sind dann die Themen? Ja, will man jetzt dann Der eine hat dann irgendwie gemeint, ja, er will auf das Klimading aufspringen. Dann waren einige entsetzt, die ihn supportet hatten. Dann hieß es irgendwie, ja, dann stürzt man sich halt auf das Ukraine-Thema, aber da kannst du halt nicht so übel abhetzen, weil das halt gegen das Gesetz hier ist. Kannst nicht einen Angriffskrieg befürworten. Das ist wirklich furchtbar. Er ist wirklich, wirklich furchtbar. Und es ist halt eine Illusion, wenn du immer denkst, ja, die Influencer wissen, wovon sie reden und sind mit mächtigen Leuten im Bunde und so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die haben oftmals wirklich gar keine Ahnung von irgendwas und da kommt niemand, um dich zu retten. Das ist einfach so. Ja, und wenn wir halt dann kommen mit halt massiver Bildung und massiver Rekonstruktion halt von Strukturen und Operationen, schauen uns manche an und denken sich so, ja, wie komisch sind die denn? Ja, sind die irgendwie verrückt geworden oder sowas? Ja. Ja, das hatten wir dann. Das hatten wir dann auch hier im größeren Umfang. In klassischen Diktaturen wird halt ein sehr großer Aufwand betrieben, um dafür zu sorgen, dass die Leute sich eben nicht beschäftigen mit Aktivismus, um irgendwie gewisse Interessen zu verfolgen. In modernen Systemen will man, dass die Leute sich an politischem Aktivismus beteiligen, aber halt an kontrolliertem, heimlich kontrolliertem Aktivismus. Dass sie da ihre Zeit verschwenden und dass sie da ihr Geld dran verschwenden. Und deswegen wird da eben auch immer Geld reingepumpt. Und es gibt dann doch immer noch irgendwelche Plattformen, wo du dann posten kannst und kostenloses Hosting und so weiter. Und Leute können halt einsteigen in den Aktivismus, kriegen sofort ein gewisses Publikum und Zuspruch und können dann teilweise auch wirklich recht schnell Geld damit verdienen und so. Das ist so gewollt und das ist eigentlich auch gar nicht sonderlich schwierig zu verstehen. Also, ich stelle gerade mein neuestes Projekt fertig, das Handbuch der legitimen Macht. Also da geht es nur um Lösungen, was die Leute jetzt machen müssen und kündigen das an auf recenter.com. Ansonsten finden Sie auf shop.recenter.com meine bisherigen Bücher, alles Mögliche, was Sie brauchen für Prepping, also für Ihre persönliche Sicherheit. Damit sie da nicht in eine Falle laufen. Also viele Influencer wollen sie da draußen natürlich, wollen sie da draußen ablenken, ja, dass sie halt dann meinen, da käme jemand, um sie zu retten und dann hängen sie aber dann in der blöden Situation fest und kein Aktivismus kann ihnen dann helfen. Kein Gelaber, keine komischen Fantasievorstellungen, ja, sorgen dann dafür, dass sie irgendwie Strom haben oder Funkverbindungen oder sonst irgendwas. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.